Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 2. Juli. Heute geht's bei uns um Folgendes. Ein Hoffnungsschimmer für Mexiko. Der linke Politiker Andrés Manuel López Obrador gewinnt überraschend deutlich die Präsidentschaftswahlen. Dann 13.000 MigrantInnen soll Algerien ohne Wasser und Nahrung in die Wüste geschickt haben. Die Internationale Organisation für Migration, IOM, relativiert.
Now, when it comes to the article of AP, it is based on statements made by the migrants. Whether they were put in the desert directly by the Algerian authorities still needs somehow to be confirmed one way or the other.
Der Bericht der Nachrichtenagentur AP stütze sich auf Aussagen von MigrantInnen. Offiziell habe das noch niemand bestätigt, sagt Pascal Rentschens, der IOM-Verantwortliche in Algerien. Und?
Es geht nicht wirklich nur ums Gemüse, sondern es geht darum, wir wollen den Dialog, wir wollen das Gespräch mit den Produzenten, mit denen, die das lagern, verarbeiten. Und wir wollen anfangen, Lösungen suchen, was wir mit diesen Sachen machen können.
Rund 30 Tonnen Tomaten sollten letzte Woche in der Biogasanlage landen. Eine spontane Rettungsaktion konnte das zwar verhindern, die Lebensmittelverschwendung hierzulande bleibt aber ein Thema. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Michael Spahr.
Ja, und die aktuellen Meldungen des Tages führen uns zuerst nach Mexiko. Mexiko hat gewählt und Mexiko hat sich für einen klaren Richtungswechsel entschieden. Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, wie er von seinen Anhängern und Anhängerinnen genannt wird, übernimmt voraussichtlich das Amt des Präsidenten. Der linke Politiker verdrängt somit die traditionelle mexikanische Elite, die im Moment noch von Enrique Peña Nieto repräsentiert wird. Der Wahlkampf in Mexiko war einmal mehr von viel Gewalt überschattet. Laut der Wochenzeitung Vox sind über 150 Politiker und Politikerinnen im letzten halben Jahr ermordet worden, meistens weil sie nicht mit dem organisierten Verbrechen kooperieren wollten. Und genau diesem organisierten Verbrechen und der damit verbundenen Korruption hat AMLO jetzt den Kampf angesagt. Philipp Gerber arbeitet in Mexiko für das Hilfswerk Medico International Schweiz und schreibt regelmäßig über die mexikanische Politik und Gesellschaft für verschiedene Medien. Ich habe ihn heute Morgen früh via Skype erreicht und gefragt, können wir in Mexiko von einer kleinen Revolution sprechen?
Ja, es ist eine kleine Revolution in dem Sinne, dass beim dritten Anlauf jetzt doch Andrés Manuel López Obrador gewonnen hat, und zwar mit einer überraschend hohen Abstand zu den anderen Kandidaten. Andrés Manuel López Obrador ist ja ein Kandidat, der zu der Linken gezählt wird, der aber in diesem Wahlkampf nun auch Allianzen geschmiedet hat mit anderen Kräften, der eigentlich eher im Moment als Mitte-Kandidat vielleicht angesehen werden kann. Trotzdem ist es natürlich ganz klar ein Votum auch gegen die bisherige Regierungspraxis. Also die Regierung Peña Nieto wurde abgestraft wie keine Regierung vorher in Mexiko. Das war jetzt einfach offensichtlich zu viel des Schlechten für das Land. Diese ganzen Strukturanpassungsmaßnahmen der Regierung Peña Nieto hat wirklich zu einem desaströsen Resultat geführt an den Urnen für die Parteien, die diese Strukturanpassungsmaßnahmen beschlossen haben.
Was waren denn genau diese Strukturveränderungsmaßnahmen, die sie durchgeführt hat?
Die Strukturanpassungsmaßnahmen waren insbesondere sehr stark zu spüren im Bereich der Angestelltenverhältnisse, und da ging es insbesondere dann auch um die Lehrergewerkschaften. Das war eine Strukturanpassungsmaßnahme, insbesondere gegen eine oppositionelle Gewerkschaft. Dann wurde ebenfalls Petroleum privatisiert, also das Erdölvorkommen, die Erdölvorkommen, die mexikanischen. Das war sozusagen eine heilige Kuh. Das war ein Überbleibsel nach der mexikanischen Revolution, dass das Erdöl staatlich war. Und diese Privatisierung der Erdölressourcen hat ganz, ganz, ganz viele Leute auch erschreckt und das haben sie auch hier jetzt an der Urne abgestraft. Vor wenigen Tagen hat Peña Nieto auch noch die Wasservorkommnisse im Land, also die größten Flüsse, teilprivatisiert, also dass man in Zukunft dann auch als Unternehmer besseren Zugriff hat auf das Wasser. Und das war nochmals so eine heftige Nachricht für ganz viele Leute, wo es viele Proteste gab. Und all dies wurde heute einfach schlichtweg abgestraft an der Urne.
Eine andere Frage ist, wenn wir von Mexiko hören, hier in Europa im Moment, ist es oft im Zusammenhang mit Donald Trump und seiner Abschottungspolitik. Hat auch das im mexikanischen Wahlkampf eine Rolle gespielt?
Ja, weniger vielleicht, wie man von außen denkt, weil eigentlich alle Mexikaner geschlossen hinter der Regierung stehen, wenn es um Trump geht. Also sogar Andrés Manuel hat ganz klar gesagt, er unterstütze Peña Nieto in allem, was er tue, wenn es darum gehe, mexikanische Interessen zu vertreten gegenüber dem US-amerikanischen Präsidenten. Wobei es dann schon auch außenpolitisch natürlich eine andere Richtlinie geben kann mit Andrés Manuel als Präsident, weil die bisherigen neoliberalen Regierungen, die haben sich natürlich sehr stark an den USA orientiert die letzten Jahre und haben sich beispielsweise angeschlossen an die ganzen Hetzkampagnen gegen Venezuela. Ne? Und das hat Andrés Manuel angedeutet, da gibt es ein Zurückgehen im Sinne von zurück auf die Linie der Nicht-Einmischung, also dass alle Regierungen respektiert würden und sich Mexiko nicht einmischen wolle in die inneren Angelegenheiten anderer Länder.
Inwiefern hat Andrés Manuel López Obrador eine Chance, gegen das zu kämpfen, was er im Wahlkampf versprochen hat, also gegen die ganze Korruption des Systems, gegen die Mafia, also das organisierte Verbrechen und auch der enge Zusammenhang zwischen dem organisierten Verbrechen und der Politik. Es gab ja im Vorfeld der Wahlen so viele Tote wie noch nie bei einem Wahlkampf in Mexiko. Hat er da tatsächlich eine Chance, das zu durchbrechen?
Ja, also er sagte vor allem, dass er mit dem Beispiel predigen wolle und das nehmen ihm auch die Leute ab. Das ist durchaus anzunehmen, dass er selber nicht korrupt ist. Nur ist das natürlich viel zu wenig. Ne? Also er muss auch ganz klar dann Veränderungen einleiten und auch die ganze Straffreiheit in diesem Bereich angehen. Es soll Überlegungen geben, wie man das in Zukunft angeht, dieses Problem. Und verbunden mit der Korruption, das zweite Thema, das du ansprichst, das organisierte Verbrechen, die Straflosigkeit, auch hier, ne? Also wie kommen wir aus dieser Spirale heraus, in der Mexiko immer weiter drin ist, in dieser Gewaltspirale, wie wir jetzt gesehen haben, auch in den Wahlen. Das ist eine nochmals schwierigere Frage. Da gibt es verschiedene Signale. Beispielsweise sagt AMLO berechtigt, dass Andrés Manuel berechtigt, wenn es eine Zukunftsperspektive gibt für die Jugend im Land, wenn es Arbeit gibt, wenn es Werte gibt, dann wird diese Kriminalität abnehmen. Ne? Also das ist ein guter Ansatz. Ob der ausreicht, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite haben wir das Militär auf der Straße, in der inneren Sicherheit. Und das Militär begeht auch ganz viele Menschenrechtsverbrechen. Und das Militär wird seit Jahr und Tag, seit der Revolution, seit 100 Jahren, sozusagen von sich selber regiert. Also der Verteidigungsminister Mexikos ist immer ein Militär. Und da hat AMLO gesagt, also der neue Präsident, das werde er so beibehalten. Also die Militärs werden sich selber weiter regieren, was ich ehrlich gesagt als eine gefährliche Tendenz ansehe.
Das berichtet Philipp Gerber aus Mexiko. Er arbeitet für das Hilfswerk Medico International Schweiz und schreibt regelmäßig über die mexikanische Politik und Gesellschaft für verschiedene Medien. Wir kommen zu weiteren Meldungen von Mexiko direkt zum nördlichen Nachbarn USA. Dort gingen am Wochenende Hunderttausende auf die Straße. In 700 Städten gab es Protestkundgebungen gegen die repressive Migrationspolitik von Donald Trump. Das berichten US-amerikanische Medien. Ebenfalls auf die Straße gehen wollten rund 1000 LGBTIQ-Aktivisten und Aktivistinnen gestern in Istanbul. Mit der jährlich stattfindenden Pride in der türkischen Metropole wollten die Menschen gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Trans- und Bi-Menschen protestieren. Ein Grossaufgebot der Polizei verhinderte jedoch den Aufmarsch. Laut Amnesty International wurden 11 Personen festgenommen, die anderen wurden mit Tränengas und Gummigeschossen am Demonstrieren gehindert. Lafarge Holcim steht in Frankreich vor Gericht. Gegen den französisch-schweizerischen Zementkonzern wurde Anklage erhoben wegen Finanzierung terroristischer Aktivitäten, Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Gefährdung des Lebens anderer. Das Unternehmen soll dem sogenannten Islamischen Staat IS Schutzgelder bezahlt haben, damit ein Zementwerk in Nordsyrien trotz Krieg seinen Betrieb aufrechterhalten konnte. Zudem soll Lafarge Holcim der extremistischen Miliz Öl abgekauft haben. Insgesamt habe der Konzern rund 12 Millionen Euro dem IS bezahlt. Es ist das erste Mal, dass Ermittlungen aufgenommen werden gegen ein Unternehmen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Lafarge Holcim teilte mit, dass die Vorwürfe teils unberechtigt seien. Die Firma wolle mit den Behörden kooperieren, werde sich aber juristisch zur Wehr setzen. Die Schweizer Bevölkerung soll in die Steinzeit des Fernsehkonsums zurückbefördert werden. Das befürchtet die Stiftung für Konsumentenschutz. Laut den Konsumentenschützerinnen plane das Parlament ein Verbot von Replay-Fernsehen. Immer mehr Menschen profitieren davon, dass sie Fernsehsendungen dann anschauen können, wenn sie wollen, und nicht mehr genau dann, wenn sie im Programm stehen. Beim sogenannten Replay können Konsumierende nicht nur den Zeitpunkt des Konsums einer bestimmten Sendung bestimmen, sondern sie können so auch einfach die Werbung überspringen. Das ist gewissen Parlamentsmitgliedern ein Dorn im Auge. Im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes wollen sie nun das freie Fernsehen einschränken. Die Konsumentinnen-Schützer melden Widerstand an. Wir kommen zum Wetter. Morgen Dienstag kühlt es ein wenig ab. Das Thermometer zeigt höchstens noch 26 Grad. Es bleibt meist sonnig. Allerdings steigt das Risiko auf Gewitter. Auch am Mittwoch und in der zweiten Wochenhälfte muss mit Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleich geht's hier weiter mit einem Bericht über die Migrationsproblematik in Algerien. Der nordafrikanische Staat soll über 10.000 Geflüchtete ohne Nahrung und Wasser in der Wüste ausgesetzt haben. Zuerst hören wir aber Musik. Michael Spahr, du hast dein Corrido aus Mexiko mitgebracht. Kannst du uns etwas dazu erzählen?
Ja, genau, Corridos, das sind so volkstümliche Lieder, mit denen dann oft irgendetwas oder jemand besungen wird. Und oft sind Corridos, es gibt so ein Genre, das heißt dann der Narco-Corrido, da werden Drogenbosse besungen. Also in Mexiko grassiert ja das organisierte Verbrechen. Und dazu gibt es dann Lieder, die die Drogendealer, die großen Drogenbosse besingen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Corridos, die Politiker und Politikerinnen besingen. Und ich habe jetzt für die Sendung heute Morgen noch ein Corrido gesucht, das Andrés Manuel López Obrador besingt. Und ich bin fündig geworden. Ich habe etwa 10.000 Corridos gefunden heute Morgen und habe dann kurzum, musste ich eine Entscheidung fällen. Und das, was ich gefunden habe, das hört ihr jetzt. Ein Corrido für Andrés Manuel López Obrador, den neuen linken Präsidenten von Mexiko.
Rabe Info.
Tausende MigrantInnen soll Algerien in der Wüste ausgesetzt haben, ohne Wasser und Nahrung, einzig mit dem knappen Hinweis, in welcher Richtung der Niger liege. So zumindest berichtete die Nachrichtenagentur AP, gestützt auf Aussagen von AugenzeugInnen. Seit einer Woche sorgt dieser Bericht für breite Empörung. In Bern protestierten letzten Freitag rund 50 Menschen vor der algerischen Botschaft. Die internationale Organisation für Migration IOM, die selber vor Ort tätig ist, relativiert. Sie relativiert die Vorwürfe gegen die algerische Regierung, sie relativiert die aktuelle Migrationsproblematik in Nordafrika und sie bestreitet die Mitverantwortung der EU-Staaten und ihrer Abschottungspolitik. Warum? Wilmaral hat nachgefragt.
13.000 MigrantInnen hat Algerien letztes Jahr in den Süden des Landes gebracht. Das hat das Innenministerium offiziell bestätigt. Dass man sie aber mitten in der Wüste ausgesetzt habe, ohne Wasser und Nahrung, das seien bisher nur Vorwürfe, sagt Pascal Rentjens, Chef der Internationalen Organisation für Migration IOM in Algerien.
Now, when it comes to the article of AP, it is based on statements made by the migrants.
Der Bericht der Nachrichtenagentur AP stützt sich auf Aussagen von Migrantinnen und Migranten an der Grenze zwischen Algerien und dem Niger. Migrantinnen und Migranten in sehr, sehr schlimmen Umständen, sicherlich. Aber ob die algerischen Behörden sie wirklich direkt irgendwo in der Wüste ausgesetzt haben, das muss noch irgendwie offiziell bestätigt werden. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass unsere IOM-Teams in der Wüste im Norden von Niger Such- und Rettungsaktionen durchführen. Und es scheint, als ob die IOM-Teams mehr und mehr Migrantinnen und Migranten finden, die nicht vom Süden, sondern vom Norden, also von Algerien herkommen.
It seems that they are more and more confronted with migrants who are stating that they are coming back from Algeria.
Es gibt also mehr MigrantInnen, die von Algerien in den Niger unterwegs sind. Bezüglich des Berichts der Nachrichtenagentur AP sei aber wichtig zu betonen, sagt Pascal Rentjens.
First and foremost, when we talk about these 13,000.
Also erstens und vor allem, wenn wir von diesen 13.000 Menschen sprechen, ist es wahr und vom algerischen Innenministerium bestätigt, dass sie diese Menschen in den Süden des Landes gebracht haben. Aber ich muss betonen, dass wir hier von illegalen Migrantinnen und Migranten sprechen und nicht von Geflüchteten.
I have to highlight that we are talking about migrants in irregular situation and not refugees.
Ob diese Unterscheidung relevant ist, angesichts der Vorwürfe gegen Algerien, grundlegende Menschenrechte verletzt zu haben, ist fraglich. Fraglich scheint die Unterscheidung auch angesichts des Leids der Betroffenen, dass das Gleiche ist, egal wie sie nun offiziell kategorisiert werden. Pascal Rentjens von der IOM.
Well, I have to highlight that one because when it comes to international law,
ich muss das betonen, weil im internationalen Recht gibt es das sogenannte Nicht-Zurückweisungsprinzip. Das heißt, Staaten dürfen Geflüchtete nicht zurückweisen. Bei illegalen Migrantinnen und Migranten aber sagt die internationale Gesetzgebung, alle souveränen Staaten dürfen sie ausweisen. Sie haben schon recht, die Menschen selber haben alle ihre Heimat verlassen in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, aber nicht aus denselben Gründen, und das wirkt sich auf ihre rechtliche Situation aus. Die erste Gruppe ist durch das internationale Recht von Ausschaffung geschützt, während die zweite Gruppe ausgewiesen werden kann.
Letztes Jahr begann die Internationale Organisation für Migration IOM, alle MigrantInnen zu zählen, die sie auf dem Rückweg von Algerien in den Niger aufgegriffen hat. Vor einem Jahr waren das noch rund 130 im Monat, mittlerweile sind es rund 2.500 pro Monat, also fast 20 Mal mehr. Pascal Rentjens, IOM-Chef in Algerien.
We have to take into account the situation in Libya.
Es hat mit der Lage in Libyen zu tun. Viele Migrantinnen und Migranten kommen aus Libyen zurück in den Niger und werden dort von Schleppern auf die alternative Route in den Norden geschickt. Und deshalb können wir uns vorstellen, dass mehr irreguläre Migrantinnen und Migranten nach Algerien gehen, andere an der Grenze stecken bleiben und wieder andere von Schleppern in der Wüste ausgesetzt werden.
Zurückzuführen sei der verstärkte Migrationsdruck auf die nordafrikanischen Staaten, auf die Festung Europa. Weil immer mehr Wege nach Norden blockiert würden, sind viele unabhängige MigrationsexpertInnen, Asyl- und Menschenrechtsorganisationen überzeugt. Pascal Rentjens wiederum widerspricht.
What can be very much true is that Algeria is tentatively more and more a country of destination.
Was sicher sehr richtig sein kann, ist, dass Algerien mehr und mehr zum Zielland wird für Migrantinnen und Migranten und dass Algerien jetzt nach dem besten Weg sucht, mit diesem stärkeren Migrationsstrom umzugehen. Gibt es eine direkte Verbindung zwischen dem Willen Europas, die Südgrenzen stärker zu sichern, und der Situation in Nordafrika? Das glaube ich nicht. Sicher, Europa hat gewisse Migrationsrouten blockiert. Zuerst wurde mit dem Abkommen zwischen der Türkei und der EU die östliche Balkanroute mehr oder weniger blockiert. Damit haben sich die Migrationsströme verschoben auf die zentrale Mittelmeerroute von Libyen nach Italien. Jetzt nimmt auch dort die Migration immer stärker ab, und was wir sehen ist, dass sich die Migration jetzt auf die westliche Route verschiebt, Richtung Spanien.
Migration finde immer ihren Weg, sagt Pascal Rentjens. Darum sei es wichtig, einerseits mehr legale Möglichkeiten für Migration zu schaffen und zweitens die irreguläre Migration stärker zu identifizieren und zu kontrollieren.
Wir sprechen hier von gemischten Migrationsströmen aus Wirtschaftsflüchtlingen, wie wir sie traditionellerweise nennen, auf der einen Seite und Geflüchteten und Asylsuchenden auf der anderen Seite. Migration tangiert die staatliche Souveränität, ist aber von Natur aus transnational. Die Migrationsproblematik kann also kein Land alleine lösen. Das muss auf internationaler Ebene geschehen.
International cooperation and dialogue with your neighbors and more generally globally.
Musik. Hinter den Kulissen arbeiten die europäischen Regierungen schon länger daran, die Migrationsproblematik nach Nordafrika auszulagern. Immer stärker tun sie das nun auch vor den Kulissen. Am letzten EU-Gipfel diskutierten die Staats- und Regierungschefs sogenannte Anlandeplattformen in Nordafrika und letzten November lud die Schweiz zum zweiten Migrationsgipfeltreffen der Kontaktgruppe Mittelmeer nach Bern. Anwesend waren auch die Innenminister von Niger, Malta, Libyen oder dem Tschad. Asyl- und Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Vorstöße der europäischen Staaten als Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Pascal Rentjens von der IOM in Algerien widerspricht.
What is important to highlight also is that it is true that you have what we call.
Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Migrantinnen und Migranten, die nach Nordafrika gehen, über das Mittelmeer nach Europa wollen. Es ist ein historisches Phänomen, dass viele Menschen aus Subsahara-Afrika nach Norden gehen, um Arbeit zu suchen. Der größte Unterschied ist aber, dass diejenigen, die das Mittelmeer überqueren, sehr viel sichtbarer sind als alle anderen. Die Wüste gibt die Toten nicht mehr frei, sie vergräbt sie, während das Mittelmeer sie irgendwann wieder zurückbringt.
In Nordafrika brauche es humanitäre Unterstützung, sagt Pascal Rentjens. Es brauche Such- und Rettungsaktionen, es brauche Auffangzentren, es brauche Überweisungsmechanismen, vor allem für besonders gefährdete Geflüchtete. Es brauche mehr Informationskampagnen, wie gefährlich irreguläre Migration sei. Und es brauche Rückkehr- und Reintegrationsmaßnahmen.
But of course that is not the only answer that needs to be given.
Aber klar ist das nicht die einzige Antwort. Man muss auch die Grundursachen für Migration bekämpfen, sprich die wirtschaftliche Entwicklung der südlichen Länder fördern. Und mittel- und langfristig braucht es auch zusätzliche Möglichkeiten für legale Migration. Und das ist, in Anbetracht der aktuellen Situation, nun tatsächlich eine Herausforderung.
And it is definitely quite a challenge in the current setting of migration.
Eine Herausforderung mit einiger Dringlichkeit. Laut Schätzungen der IOM verlieren in der nordafrikanischen Wüste doppelt so viele Migrantinnen ihr Leben wie auf dem Mittelmeer, möglicherweise über 30.000 in den letzten 3 Jahren.
Pascal Rentjens ist Chef der Internationalen Organisation für Migration IOM in Algerien.
Rabe Info.
Sie sind nur zweitklassig und sollen deshalb in der Biogasanlage vernichtet werden. Schweizer Tomaten, die Risse aufweisen, nicht gänzlich rund sind oder zu schnell heranreifen, landen hierzulande kaum auf den Tellern. An unperfektem Obst oder Gemüse haben die großen Detailhändler nämlich kein Interesse. So kam es, dass vergangene Woche rund 30 Tonnen Biotomaten aus dem Kanton St. Gallen in der Biogasanlage enden sollten. Daraufhin startete der Verein BioLoco eine nationale Aktion, um die Tomaten zu retten. Mit Erfolg. Alleine vor dem Lorraine-Laden in Bern wurden vergangenen Freitag rund 4 Tonnen der Biotomaten unter die Leute gebracht. Unser Inforedaktor Salim Staubli war vor Ort und sprach mit dem Hauptinitiator Pius Christ über die Hintergründe der Aktion.
Also es ist dazu gekommen, ich bin am Montag oben am 8. angefragt worden aus Zürich, dass es 30 Tonnen Tomaten hat und ich mache das seit 2-3 Jahren in der Region Bern, im kleineren Stil, nur in der Region Bern, Solothurn, Biel. Und die haben das gewusst und haben mich angefragt, ob ich noch helfe, bei dieser Aktion Tomaten von der Biogasanlage zu retten.
Es gäbe viele Faktoren, die dazu führen, dass solch grosse Mengen an Tomaten weggeworfen werden müssen, meint Pius Christ. Dieses Jahr waren es die milden Temperaturen, die dazu führten, dass die Tomaten zu früh reif geworden sind. Hinzu kommt aber auch, dass die grossen Detailhändler noch immer Ware aus dem Ausland lagern. Pius Christ sah deshalb nur noch eine Möglichkeit, um die Tomaten unter die Leute zu bringen. Er startete eine Rettungsaktion und verbreitete die Nachricht auf zahlreichen Kanälen. Entsprechend groß war dann auch der Andrang vor dem Lorraine-Laden, als die Tomaten am vergangenen Freitag endlich ankamen. Pius Christ wundert das nicht, im Gegenteil.
Also ich finde, das Thema wird immer mehr publik und die Leute interessieren sich dafür, mit wertvollen Lebensmitteln, die in der Schweiz produziert werden, was mit denen passiert. Und die letzten paar Jahre ist das Thema Food Waste immer mehr publik geworden. Es ist ein Problem, wir haben Menschen, die hungern auf der Welt, so. Und wir schiessen im grossen Stil eigentlich qualitativ super tolle Lebensmittel einfach in Biogasanlagen. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute ein bisschen verzweifelt macht oder auch ohnmächtig macht und wo sie nicht genau wissen, was machen dagegen. So. Und ich sage auch nicht, dass wir schon wissen, was genau die Lösung ist. Und die Leute engagieren sich und finden solche Aktionen toll, weil es einfach auch ein Zeichen ist, hey, uns ist es nicht einfach nur egal, dass das vorgeschossen wird.
Die 30 Tonnen Tomaten vor der Biogasanlage zu retten, war also nicht nur eine Notlösung, sondern auch ein Appell. Pius Christ erhofft sich, dass dadurch künftig nicht nur weitere Aktionen, sondern auch konkrete Lösungen angestrebt werden.
Das ist mein Wunsch, so sage ich jetzt mal. Aber es ist auch ein Wunsch. Eigentlich ist die Aktion, es geht nicht wirklich nur ums Gemüse, sondern es geht darum, wir wollen den Dialog, wir wollen das Gespräch mit den Produzenten, mit denen, die das lagern, verarbeiten. Und wir werden auch Lösungen suchen, was wir mit diesen Sachen machen können. Und eigentlich sollte es nachher immer weniger solche Aktionen geben. Das wäre das Ziel, sozusagen. Und wir stehen ein, da rede ich so im Namen von Biologo, das ist die Initiative, die ich gegründet habe vor 3 Jahren. Uns ist es wichtig, dass man Dialog sucht und das Ganze fair ist.
Eine faire Wirtschaft, darum geht es den Initianten. Der ständige Wettbewerb darüber, wer das beste Angebot und die besten Preise bietet, das müsse nun endlich der Vergangenheit angehören. Fair sind deshalb auch die Preise, die Pius Christ und sein Verein Biologo für die Tomaten verlangen. 4 Franken kostet das Kilo, doch von diesen 4 Franken würden letztendlich alle profitieren und nicht nur einer.
Wir haben gesagt, wir wollen wirklich fair sein und wir zahlen am Bauer 1/3 vom Preis. 1/3 investieren wir im Moment in die Logistik. Du siehst, es ist ein grosser Lastwagen, 25 oder 30 Tonnen hier, das ist nicht ganz gratis. Und 1/3 fließt in das Kässeli vom Verein Grasrouted in Zürich, wo es eben darum geht, dass wir andere Strukturen aufbauen können, dass wir Möglichkeiten haben, auch wirklich Sachen zu machen, initiieren und nicht immer auf Geld angewiesen sein, sondern dass wir wie können sagen, okay, wir können eine Leistung vorausbringen und dann auch so Projekte eigentlich stemmen.
Das sagt Pius Christ. Sein Verein Biologo setzt sich gegen Food Waste ein. Weitere Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 2. Juli. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über ein Gerichtsverfahren wegen Menschenhandel in Biel mit insgesamt 88 mutmaßlichen Opfern. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr, Wilma Rall und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, habt ihr zugelassen. Habt einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.